Gut, wir kennen leider Gottes das Thema digitale Gewalt gegen Frauen. Wir kennen sie auch die physische Gewalt, aber heute geht es um die digitale Gewalt. Sei es die ungewünschten Dickpics, sei es irgendwelche Beleidigungen, sei es Manipulation, wie dem auch sei. Alles sehr unschön, alles sehr übel. Ich hoffe, es hat so wenig wie möglich von euch betroffen. Anne Roth ist auf diesem Thema schon oder mit diesem Thema schon länger unterwegs und hat auch diesen Vortrag, den sie heute für uns hier hält, auch schon mehrmals im Chaos-Kontext gehalten. Sie weiß, wovon sie spricht. Sie war mal im Bundestag, hat dort gearbeitet, bei den Linken ist, und das Ganze ist hier in Verbindung mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung entstanden. Ja, ich bin sehr gespannt auf Anne, was du zu erzählen hast, wie wir uns vielleicht schützen können, wie Dinge funktionieren. Herzlichen Applaus für Anne.
Dankeschön. Ja, genau. Ich habe über dieses Thema hier und da schon mal gesprochen. Einige, die den Talk oder einen meiner Talks zum Thema schon gesehen haben, werden entsprechend auch ein paar Sachen wiedererkennen, weil ich halt nicht alles, also das Thema bleibt das Thema und bestimmte Sachen bleiben, wie sie sind. Aber es gibt auch ein paar Sachen, die neu sind und aktualisiert sind. Und genau, deswegen hoffe ich, dass für alle was dabei ist. Worüber rede ich heute? Es wird einen kurzen Überblick geben über das Thema Gewalt im Netz, auch als digitale Gewalt bekannt, mit Fokus auf den sozialen Nahraum. Damit ist die digitale Seite der sogenannten häuslichen Gewalt gemeint. Aber weil das nicht nur zu Hause passiert, sagen wir halt jetzt mittlerweile der soziale Nahraum dazu, und das ist so ein bisschen mein Thema. Was ist diese digitale Gewalt? Wen betrifft sie? Wie groß ist das Problem? Wie wird politisch damit umgegangen? Und was müsste sich ändern, damit es besser wird? Ich hab den Talk nicht zeitlich getestet. Es ist viel Stoff. Ich werde da also mit viel Inhalt durchrauschen. Ich hoffe, dass ich gut hinkomme mit der Zeit und dass noch ein bisschen Zeit für Fragen bleibt. Und genau, zieht euch die Gurte an. Jetzt geht's los. Vor ein paar Jahren hat mir eine Beraterin aus einer Gewaltschutzeinrichtung Nordrhein-Westfalen erzählt, wir hatten einen Fall von einer jungen Frau, wo der Täter genau wusste, wie ihr Zimmer aussieht, obwohl sie in der dritten Etage wohnt. Er hat sie beim Entkleiden gefilmt, er hat sie auch damit bedroht und aufgefordert, Sachen zu tun, die sie nicht wollte. Die Frau zweifelte an ihrer eigenen Wahrnehmung, die konnte sich nicht erklären, woher er wusste, was er wusste und was er ihr dann eben auch kommuniziert hat. Es war ihr völlig schleierhaft, wie der vorging. Es gab keinen Baum davor, gar nichts. Er konnte ihr und hat ihr auch mitgeteilt, was er gesehen hat, aber er hat ihr nicht gezeigt, was er gesehen hat. Und das war für sie völlig schleierhaft, was da eigentlich los ist. Wenn so eine Frau zur Polizei geht, dann sagen die, das hat die sich aus den Fingern gesogen, die träumt da von ihrer Überwachung oder Kontrolle, aber wie soll das denn passieren? Das kennen vielleicht auch einige hier. Ich glaube, gerade in diesem Kontext hat man das häufig, dass Leute mitteilen, dass sie sich überwacht fühlen, verfolgt fühlen, und du denkst dann so, kann sein, muss nicht sein, weiß man halt nicht so genau. Manchmal ist das so, manchmal ist das nicht so. Wenn Menschen sowas nicht im Blick haben, wie sowas passieren kann, und dann versuchen selber rauszufinden, was ist da eigentlich passiert, dann sind die erstmal völlig ratlos. Und als Betroffene haben die ja auch noch andere Probleme. Macht er das ernst? Schickt er die Bilder, die er gemacht hat, an meine KollegInnen, an meine Familie? Hat der Zugang zu meiner Wohnung? Das macht krass Angst. Die Beraterin sagte dann, inzwischen ist das Thema Drohnen bekannt, ist jetzt schon ein paar Jahre her, so wird das gewesen sein, dass er mit einer Drohne in ihr Zimmer gefilmt hat, da war keine Gardine davor. Wir haben das im Bereich Stalking sehr oft, dass der Belästiger, der Nachbar, der Kollege, der Ex immer weiß, wo sie ist. Eine Frau hatte einen Sender am Auto. Nachdem der Sender gefunden worden war, wurde ein Mikro im Auto eingebaut, sodass er alles mithören konnte. Das ist dann entdeckt worden und dann war Ruhe. Im Nachhinein ist es einfach, sich das zu erklären und Lösungen zu finden. Aber in der Situation aus Perspektive der Betroffenen ist erstmal völlig unklar, was da eigentlich passiert. Und das ist eine große Herausforderung für die Beratungsstellen. Das sind dann vielleicht Frauengewaltberatungsstellen oder vielleicht auch andere, der Weiße Ring oder jedenfalls unterschiedliche Beratungsstellen. Aber auch die sind zunächst erstmal auf andere Themen eingerichtet und müssen das jetzt auch noch sich dazu anlernen und verstehen, wie diese verschiedenen technischen Formen von Überwachung, Manipulation, Kontrolle stattfinden und eben auch dazu lernen, wie sie da dahinter kommen können. Und zunächst mal die Frage, gibt es wirklich eine reale Überwachung, muss herausgefunden werden, und zweitens dann eben, wie wird das eigentlich gemacht? Problem aus deren Perspektive ist, in der Beratung oder im Frauenhaus sitzt eine Frau, deren Partner oder Ex-Partner, manchmal auch Partnerin, viel über sie weiß. Aber woher? Stalkerware, Spycam, AirTags, Zugang zum Mail-Account. Daneben gibt es dann vielleicht körperliche Gewalt, Angst um Kinder. Vielleicht hängt auch der Aufenthalt von der Ehe ab. Aufzuklären, mit welchen technischen Mitteln ein Täter vorgeht, erfordert fast schon detektivische Methoden und einiges technisches Wissen. Es gibt inzwischen einen Markt für Dinge, die dazu benutzt werden, andere unbemerkt zu überwachen. Wir sehen hier ganz normale Kleiderhaken, aber mit einer Minikamera. Gar nicht teuer und einfach im Netz zu finden, kann man so bei Amazon, das ist, glaube ich, erkennbar, einfach so bestellen. Das ist nicht illegal. Es sei denn, die Kamera würde die Aufnahmen direkt irgendwohin übertragen als Sendegerät. Das wäre verboten. Wenn sie eine Speicherkarte hat und später ausgelesen wird, dann kann das so verkauft werden. Es darf natürlich nicht benutzt werden ohne Wissen der Betroffenen, aber das ist dann juristisch wieder eine andere Frage. Vielleicht erinnern sich einige an die Minikameras bei verschiedenen Festivals in Norddeutschland vor ein paar Jahren. Bei der Fusion und beim Festival Monis Rache gab es Minikameras, deren Aufnahmen später auf Pornoplattformen gefunden wurden. Es gab eine kleine Welle der Aufregung und Aufmerksamkeit, aber dann ist das Thema wieder verschwunden. Für Lady Bittray, bekannt aus Funk und Fernsehen, sowohl als Rapperin als auch als Wissenschaftlerin, war das ebenfalls erstmal eine Überraschung. Unsichtbare Kameras im Backstage-Bereich gehören aber offenbar seit einer Weile zum neuen Normal. Das ist jetzt auch schon wieder 5 Jahre her. Das gibt es vermutlich sehr viel häufiger, als wir ahnen. Solche Kameras gibt es in Airbnbs mit manchmal unerwarteten Effekten, wenn, wie in Österreich, eine korrupte Regierung stürzt. Aber häufiger geht es wohl um Nacktaufnahmen, auf dem Klo, in Duschen, in Umkleiden, im Schlafzimmer des netten neuen Bekannten. Diese Aufnahmen zu finden, die Plattformbetreiber dazu zu bringen, sie zu löschen, und zwar immer und immer wieder, das ist für die Betroffenen eine enorme Belastung. Manchmal werden die Aufnahmen via Messenger geteilt oder direkt an Familie oder Bekannte geschickt, oder es wird damit gedroht, um bestimmte Handlungen zu erpressen. Das Gefühl von Scham, von ausgeliefert sein, zu wissen, dass das nicht aufhört, das macht krank. Es löst psychosomatische Krankheiten aus, es kann zu Suiziden führen, es kostet viel Zeit und Geld. Die Betroffenen ziehen sich zurück, sie ziehen um, sie wechseln den Job und sie wissen, die Bilder können immer wieder auftauchen. Das Internet vergisst nichts. Es gibt einen Markt für Geräte, die dazu benutzt werden. Händler und Plattformen verkaufen sie, Finanzdienstleister ermöglichen die Bezahlung, und dort gibt es offenbar jedenfalls kein Gefühl von Scham dafür, mit Geräten Geld zu verdienen, die teilweise sehr offen damit werben, wofür sie benutzt werden können. Und wie häufig die gesucht werden, das ist relativ leicht herauszufinden. Diese Online-Werbung ist so im Netz aktuell. Und es ist nicht schwer, sie zu finden. Häufig werden die so vermarkteten Apps als Kinderschutz-Apps kaschiert. Viele Eltern nutzen das, weil sie sich um ihre Kinder sorgen, weil sie wissen wollen, wo ihre Kinder sind und was die im Netz machen. Die exakt selbe Software wird aber auch gegen Erwachsene eingesetzt. Ich halte das schon bei Kindern für ein Problem, nicht zuletzt, weil die sich daran gewöhnen, dass sie ständig digital überwacht werden, aber bei Erwachsenen eben auf jeden Fall auch. Die Werbung gibt es so, das Vermarkten ist legal, wie gesagt, der Einsatz ohne das Wissen der Betroffenen ist strafbewehrt, verboten. Bis 2019 wurden solche Apps noch viel krasser beworben. Die Frau hier hat Spuren von Gewalt im Gesicht. Das ist keine Aufklärungswebseite, sondern eine Werbung für Stalkerware, die bis 2019 so im Netz war. Auch hier wieder, das gibt es, ist, glaube ich, dieser Screenshot, den gibt es so nicht mehr. Aber das ist eben die Werbung für die Kindersoftware, die fortschrittlichste Lösung zur Telefonüberwachung. Hier eine andere Werbung, die ist noch online. Auf diesen Websites findet sich in der Regel etwas versteckter dann auch die direkte Ansprache für Partnerschaftsüberwachung, Kinderschutz und die Fernüberwachung. Da steckt das schon drin. Verkauf legal, heimlicher Einsatz nicht. Eine dritte Form digitaler Gewalt sind smarte Geräte oder werden durch smarte Geräte ermöglicht. Das Internet of Things, wie das früher mal genannt wurde, ich glaube, das sagt man jetzt nicht mehr so viel. Sie steuern die Musik, die Beleuchtung, Alexa und Siri, die Türschlösser, die App zum Finden des Autos. Fast immer gibt es Apps, mit denen diese Geräte gesteuert werden können und mit denen die Nutzung überwacht werden kann. Einer richtet das zu Hause ein und wenn er auszieht oder ausziehen muss, dann nimmt er das Wissen mit und kann viel sehen, oft ohne dass das alle anderen wissen. Techniknutzung, das muss ich ja auch niemandem erzählen, ist weiterhin sehr geschlechtsstereotyp. Sehr häufig macht das der männliche Partner oder Mitbewohner. Digitale Gewalt hat viele Formen. Die bekannteste ist Hate Speech, also Beleidigungen, Bedrohungen, Verleumdungen im Netz. Der Fall von Renate Künast wird immer wieder als Beispiel genannt, was damit zu tun hat, dass sie sich erfolgreich juristisch gegen drastische Beschimpfungen gewehrt hat und als bekannte Politikerin dafür auch sehr viel Aufmerksamkeit bekam. Online-Hass trifft PolitikerInnen in besonderer Weise, weil sie öffentlich sehr sichtbar sind. KommunalpolitikerInnen haben es dabei meist besonders schwer, weil sie anders als etwa Bundestagsabgeordnete oder Regierungsangehörige viel weniger Unterstützung bekommen. Dasselbe gilt für alle anderen, die in der Öffentlichkeit stehen. JournalistInnen, politisch aktive Menschen, vor ein paar Jahren BloggerInnen, mittlerweile große Social-Media-Accounts oder InfluencerInnen. Alle, die keine Cis-Männer sind, von Rassismus, Antisemitismus und anderen Diskriminierungen Betroffene, trifft das jeweils stärker. Der UN-Menschenrechtskommissar stellte 2017 in einem Bericht zum Thema Möglichkeiten zur Überwindung der digitalen Kluft zwischen den Geschlechtern aus der Menschenrechtsperspektive Folgendes fest. Bestimmte Gruppen von Frauen, insbesondere junge Frauen, Frauen, die ethnischen Minderheiten angehören und indigene Frauen, lesbische, bisexuelle und Transfrauen, Frauen mit Behinderungen und Frauen aus marginalisierten Gruppen sind möglicherweise stärker gefährdet und können besonders schwere Formen von Online-Gewalt erleben. MenschenrechtsverteidigerInnen, JournalistInnen, BloggerInnen und alle, die Online-Sexismus in Medien kritisieren. Mittlerweile werden beide Begrifflichkeiten häufig synonym gebraucht. Dabei ist dann mit digitaler Gewalt Hate Speech gemeint, aber das ist eben lange nicht alles. Genauso, habe ich schon beschrieben, gibt es eben Stalkerware, also eben diese Spionage-Apps, die es ermöglichen, aus der Ferne alles mitzulesen, was mit einem Mobilgerät gemacht wird. Chats, Gespräche, Internetsuchen oder die Verfolgung des Aufenthalts in Echtzeit. Dann Geräte wie die beschriebenen Minikameras oder AirTags oder Videoaufnahmen mithilfe von Drohnen. Ich werde nicht alle Formen digitaler Gewalt einzeln erläutern, das würde viel zu lange dauern. Aber wenn wir uns klar machen, dass geschlechtsspezifische Gewalt im sozialen Nahraum, die sogenannte häusliche Gewalt, viel mit Kontrolle und Manipulation zu tun hat, dann ist klar, dass digitale Geräte, Software, Plattformen dazu viele Möglichkeiten bieten. In Familien, Partnerschaften, Ex-Partnerschaften, in Cliquen, Vereinen, unter KollegInnen in der Nachbarschaft. Dazu kommt die digitale Gewalt durch Unbekannte im Netz. Wichtig ist mir, dass wir uns bewusst machen, dass digitale Gewalt mehr ist als Hate Speech. Die Grenzen zwischen beiden Begriffen sind fließend. Hass im Netz sind erstmal Beleidigungen und Bedrohungen und Verleumdungen. Nicht weit davon entfernt sind Erpressungen, vielleicht mit ursprünglich einvernehmlich gemachten intimen Bildern, Dickpics, Deepfakes, also gefälschte pornografische Fotos oder Videos, bei denen Gesichter auf andere Körper montiert werden. Es gibt keine eindeutige Definition dieses Begriffs. Ich war, wurde schon gesagt vorhin, bis Ende 23 Referentin der Linksfraktion im Bundestag und in dieser Rolle an der Erarbeitung von kleinen Anfragen auch zum Thema digitale Gewalt beteiligt. Wir haben die Bundesregierung gefragt, wie sie digitale Gewalt definiert. Die Antwort: Bei dem Begriff digitale Gewalt handelt es sich um einen rechtlich bisher nicht definierten Fachbegriff, unter dem verschiedene Formen von Angriffen auf Personen und Personengruppen und so weiter verstanden werden, die im digitalen Raum, also insbesondere auf Online-Portalen und sozialen Plattformen über Messenger-Dienste oder auch über E-Mail-Dienste begangen werden. Der Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe definiert digitale Gewalt so: Digitale Gewalt ist ein Sammelbegriff für verschiedene Formen geschlechtsspezifischer Gewalt. Gemeint sind Gewalthandlungen, die sich technischer Hilfsmittel und digitaler Medien, Handys, Apps, Internetanwendungen, E-Mails bedienen und Gewalt im digitalen Raum, zum Beispiel auf Online-Portalen oder sozialen Plattformen stattfindet. Wir gehen davon aus, dass digitale Gewalt nicht getrennt von analoger Gewalt funktioniert, sondern meistens eine Fortsetzung oder Ergänzung von Gewaltverhältnissen oder Dynamiken darstellt. Diese Definition beschreibt, wie ich digitale Gewalt verstehe und soweit ich sehen kann, auch viele andere, die sich damit beschäftigen. Mal einen Schluck Wasser. Entschuldigung. Die EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, die letztes Jahr verabschiedet wurde, hält fest, es müssen harmonisierte Definitionen von Straftatbeständen und Strafen in Bezug auf bestimmte Formen der Cybergewalt festgelegt werden, bei denen Gewalt untrennbar mit der Benutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien verbunden ist und diese Technologien eingesetzt werden, um die Schwere oder die schädlichen Auswirkungen der Straftat erheblich zu verstärken, wodurch sich die Tatbestandsmerkmale ändern. Das Hidden Pattern hier, um mal einen Bezug zu dieser Veranstaltung herzustellen, ist sozusagen hier zu sehen. Gewalt ist digital, wenn es technische Hilfsmittel gibt, zum Beispiel Kameras, digitale Medien benutzt werden, zum Beispiel E-Mail, oder sie im digitalen Raum stattfindet, zum Beispiel Social-Media-Plattformen. Das ist so ein bisschen meine Eselsbrücke, wenn ich versuche, dieses ganze Durcheinander so ein bisschen zu systematisieren oder zu klären, worum geht es hier eigentlich oder was gehört eigentlich alles mit dazu. Wie oft kommt das vor? Das ist eine Frage, die dann schnell gestellt wird. Wie viele Menschen sind davon eigentlich betroffen? Das hängt natürlich davon ab, was betrachtet wird. Eine umfassende Erhebung zu verschiedenen Formen gibt es bislang nicht, in Deutschland nicht und international nicht, obwohl Deutschland dazu verpflichtet wäre. Dies hier stammt aus einer europäischen Umfrage zu Gewalt gegen Frauen nach und während der Pandemie. Konkret wurde gefragt, welche Formen von Gewalt bei Frauen im eigenen Umfeld bekannt geworden sind. Ergebnis, ganz oben, am häufigsten war es digitale Gewalt. Vor Belästigungen auf der Straße und der sogenannten häuslichen Gewalt. Eine britische Studie kam vor 8 Jahren schon zu diesen Ergebnissen. 45% der Opfer häuslicher Gewalt berichteten, dass die Misshandlungen während ihrer Beziehung auch digitale Anteile hatten. 48% berichteten, dass sie von ihrem Ex-Partner online belästigt oder misshandelt wurden, nachdem sie die Beziehung beendet hatten. 38% berichteten über Online-Stalking, nachdem sie die Beziehung verlassen hatten. 75% gaben an, dass die Polizei nicht wisse, wie man am besten auf Online-Misshandlung oder Belästigung reagiert. Darunter 12%, die das der Polizei gemeldet hatten und denen nicht geholfen wurde. Wie wirkt sich das aus? 2021 stellte The Economist fest, von 1.662 Frauen, die digitale Gewalt erlebt hatten, fühlten sich 43% weniger sicher, fühlten 36% Scham, empfanden 35% emotionale Belastung. Bei 17% gab es das Gefühl der Unsicherheit für Familienangehörige, 10% erlebten körperliche Gewalt, 7% verloren ihren Job oder mussten den Job wechseln. Die Frauenhauskoordinierung in Deutschland beschreibt die Folgen ähnlich. Digitale Gewalt macht erheblichen Stress, sie hat gesundheitliche Folgen, finanzielle und soziale Folgen. Und was hier nicht steht, sie hat eben, habe ich schon gesagt, einen direkten Zusammenhang zu physischer Gewalt. Oder andersrum, in vielen Fällen körperlicher Gewalt bis hin zu Femiziden hat es vorher schon digitale Gewalt gegeben. Ja, und wie oft kommt das nun vor? Warum wissen wir das nicht? In Deutschland war es lange schwer, Interesse für das Thema zu wecken. In der Bundesregierung wusste niemand etwas, ergaben kleine Anfragen und das Interesse schien auch nicht so groß. 2019 gab es die Kampagne Stärker als Gewalt des Familienministeriums, die thematisierte auch digitale Gewalt und sagte ganz offen, offizielle Zahlen gibt es nicht. Warum nicht? Stand da nicht. Es wäre Aufgabe der Bundesregierung gewesen, solche Zahlen zu erheben. Es gibt sie bis heute nicht. Spätestens seit der Ratifizierung der Istanbul-Konvention, die seit Februar 2018 geltendes Recht in Deutschland ist, wäre die Bundesregierung verpflichtet, solche Zahlen zu erheben. Was ist die Istanbul-Konvention? Das führt jetzt ein bisschen weit, aber es ist das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, ein völkerrechtlich bindendes Instrument zur umfassenden Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und da drin gibt es den Artikel 11 dieser Konvention und der sieht ganz explizit vor, dass die unterzeichnenden oder ratifizierenden Staaten einschlägige Daten sammeln müssen, Forschung fördern und Studien durchzuführen haben. Damit hat sich Deutschland bisher sehr, sehr schwer getan. Im Grunde gibt es immer noch keine validen Zahlen, aber immerhin taucht das Thema inzwischen hier und da auf. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen der Bundesregierung führt Statistiken über, warum dort angerufen wird. Leider sind die nicht sehr aussagekräftig. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass jedem Fall nur einer Kategorie zugeordnet wird. Das heißt, eine Person ruft an und dann wird entschieden, ob ihr Fall in der Statistik als häusliche Gewalt aufgeführt wird. Das ist hier unten dieser lange Streifen. Oder als digitale Gewalt erfasst wird oder was anderes. Das rot eingekringelte ist die Zahl für digitale Gewalt. 2023 waren das 362 von fast 40.000 Fällen beim Hilfetelefon. Das wirft Fragen auf, würde ich sagen, wie das kommt. Ein Jahr später waren alle Zahlen so ein bisschen gestiegen, aber das Verhältnis hat sich nicht wesentlich geändert. Dies hier, also die Zahl von 2024, da hatten sie dann 540 Fälle. Seit 2022 gibt es zumindest das Lagebild häusliche Gewalt des BKA. Darin wurden Zahlen zur Partnerschaftsgewalt mit der Statistik zum sogenannten Tatmittel Internet zusammengeführt. Das gab es vorher einfach nicht. Auch diese Zahlen sind ziemlich niedrig. Das sind die mit dem roten Kringel. Also da steht dann davon begangen mit TMI, Tatmittel Internet. Und da fragt man sich dann auch, 7,8% bei Bedrohung, 13,5% bei Stalking mit Tatmittel Internet, finde ich nicht plausibel, muss ich sagen. Wie kommt das? Ist unklar. Ich würde sagen, entweder erfährt die Polizei nichts davon oder sie erfasst das nicht. Das sind die beiden Möglichkeiten, die wir da haben. Kein Wunder, denn es gibt dafür kaum Kompetenz. In der Regel auch keine Technik für eine vernünftige Beweissicherung in den Polizeirevieren. Seit 2023 gibt es dann ein BKA-Lagebild zu Gewalt gegen Frauen. Hier ist erkennbar, dass die Zahl der erfassten Straftaten im Bereich digitale Gewalt in einem Jahr um 25% gestiegen sind. Dafür kann es verschiedene Ursachen geben. Ganz offensichtlich ist die Sensibilität für das Thema gewachsen. Das zeigt ja allein, dass es jetzt dieses Lagebild gibt, das es vorher nicht gab. Das gibt es nur für weibliche Opfer, sodass wir nicht wissen, wie die Gesamtzahlen aussehen würden. Wichtig ist auch, in dem Fall im Hinterkopf zu behalten, die Zahl stammt aus der polizeilichen Kriminalstatistik. Das heißt, das sind keine Verurteilungen, sondern Fälle, in denen die Polizei ermittelt. Und wenn es keine Anzeige gibt, dann taucht eine Tat hier eben auch nicht auf. Und warum bin ich so skeptisch? Habe ich gesagt, die Beratungsstellen berichten seit vielen Jahren, dass die Zahlen der Beratung zu digitaler Gewalt stetig steigen, dass es mittlerweile nur wenig Fälle gibt, die gar keine digitalen Anteile haben und weil es seit langem kleinere Studien oder Umfragen gibt, die das auch verdeutlichen. Ich habe hier noch ein paar Beispiele, die um die 10 Jahre alt sind. Ich lese das jetzt nicht alles vor, aber ich würde sagen, daraus lässt sich erkennen, dass diese offiziellen Zahlen aus den Polizeistatistiken und diese Zahlen, dass da einfach eine irre Diskrepanz ist. Und das ist 10 Jahre her. Das heißt, ich glaube nicht, dass diese Zahlen inzwischen gesunken sind seitdem. Was es auch neu gibt seit 2022, Statistiken zu politisch motivierter Kriminalität, die gibt es schon länger beim BKA, wird bei Hasskriminalität erstmals Frauenfeindlichkeit erfasst, auch Männerfeindlichkeit, fand ich interessant, da haben sie aber kaum welche. Und das wurde vorher einfach nicht erfasst, das ist total überraschend, weil ja also auch seit ein paar Jahren glaube ich, allgemein anerkannt ist, dass Hate Speech Frauen gegenüber zusätzlich zu allem anderen häufig sehr sexistisch ist. Und dieses Kriterium haben sie offensichtlich einfach vergessen. Warum die Zahlen insgesamt so niedrig sind im Vergleich jetzt zu anderen, lässt sich nur spekulieren, weiß ich auch nicht. Immerhin, inzwischen wird an einer Studie gearbeitet. Die letzte sogenannte Dunkelfeld-Studie zur Erforschung von geschlechtsspezifischer Gewalt gab es in Deutschland 2004. Also vor über 20 Jahren. Da spielte digitale Gewalt noch keine Rolle. In dieser neuen Studie sind das BMI, also das Innenministerium, das Familien- und Frauenministerium und das BKA beteiligt. Und dieser etwas eigentümlicher Titel hier könnte damit zu tun haben, dass diese Kooperation noch unter Ex-Innenminister Seehofer begonnen wurde, der sich ja bekanntlich schon sehr schwer damit tat, Rassismus in der Polizei zu untersuchen. Und diese Studie wird aber auch dann entsprechend geschlechterübergreifend sein. Und das soll sie auch sein, ist völlig in Ordnung, solange wir endlich Zahlen zu geschlechtsspezifischer Gewalt mal haben, die wissenschaftlich fundiert sind. Die ersten Ergebnisse sollte es eigentlich 2024 geben, dann hieß es 2025, das ist jetzt halb rum. Es gibt noch keine Ergebnisse, aber ich hoffe, dass wir irgendwann mal welche bekommen. Die Webseite ist seit Jahren unverändert, aber ich höre, es tut sich da irgendwas. Es gibt noch andere Zahlen, die sich dann jeweils auf unterschiedliche Aspekte beziehen. HateAid hat im vergangenen Jahr eine Studie veröffentlicht, die sich damit beschäftigt, wie Jugendliche und junge Erwachsene digitale Gewalt erleben und wie sie damit umgehen. Was in diesem Fall mit digitaler Gewalt gemeint ist, muss man sich dann eben immer genau angucken. Jegliche Form von beleidigenden Kommentaren, Shitstorms, Anfeindungen, sexualisierten Übergriffen und hasserfüllten Nachrichten, also wieder eher Richtung Hate Speech. Und wenig überraschend betrifft es jüngere Menschen deutlich stärker als ältere Menschen. Die Studie selber, neben dieser einen Statistik, umfasst darüber hinaus auch Stalking, ungewollte Nacktbilder und sexualisierte Übergriffe. Was nicht enthalten war, leider Manipulation von digitalen Geräten, etwa um den Inhalt mitlesen zu können. Heimliche Nutzung von Minikameras oder anderen Aufnahmegeräten oder Überwachung durch digitale Lokalisierung, also Aufenthaltsbestimmung. Genau. Was wir hier aber in jedem Fall sehen können, ist, dass Hass und Beleidigungen zahlenmäßig am häufigsten vorkommen. Das amerikanische Pew Research Center führt alle 4 Jahre Studien zu Online Harassment, also Belästigung, durch und kommt auch zu dem Ergebnis, dass junge Menschen am meisten betroffen sind. Hier ist auch zu sehen, was auch in früheren Studien erkennbar war, Männer, das ist, finde ich, gehört sozusagen mit dazu, zahlenmäßig insgesamt stärker betroffen von Hate Speech und Online Harassment. Aber Frauen werden verhältnismäßig gesehen stärker von den schwereren Formen betroffen. Also konkret, Männer sind insgesamt häufiger betroffen. Das ist da die zweiten zwei Balken da. Aber obwohl bei den Frauen die Gesamtzahl geringer ist, sind Frauen auch in den absoluten Zahlen häufiger von den schwereren Formen betroffen. LGBTIQ-Personen, das ist ganz unten, sind insgesamt noch sehr viel stärker betroffen. Sieht man ganz unten. Ich weiß nicht, warum die nur LGB da haben. Habe ich da auch nicht finden können, aber jedenfalls ist offensichtlich sehr viel krasser als bei heterosexuellen Personen. Und ja, straight wird so definiert. Eine andere Studie auch vom selben Forschungsinstitut, die sich konkret mit dem Thema Online-Bullying bei Teenagern beschäftigt, wurde herausgefunden, dass Teenager von Online-Harassment beispielsweise dann stärker betroffen sind, wenn sie schwarz oder Hispanic sind, wenn sie Mädchen sind oder wenn ihre Familien ein geringes Einkommen haben. Vereinfacht lässt sich sagen, je mehr Privilegien, desto weniger Probleme im Netz. Ein Thema, das auf jeden Fall auch ein Bereich der digitalen Gewalt ist, auf das ich hier jetzt nicht näher eingehe, was ich aber zumindest benennen will, ist das Thema sexualisierte Gewalt an Kindern im Netz. Wir begegnen dem häufig als Argument für mehr Überwachung, aber zu selten als Thema an sich. Es ist definitiv ein Thema für einen eigenen Talk, aber ich will es zumindest erwähnen. Ich glaube gerade, dass eine Community, die sich mit diesem Thema dann beschäftigt, wenn es um technische Überwachung geht und sich da stark engagiert, sehr viel bessere Argumente hätte, wenn sie sich auch damit beschäftigt, wie Kinder im Netz besser geschützt werden können. Und dass das nötig ist, da sind wir uns sicherlich einig. Da sehe ich eine Leerstelle in dieser Community und hoffe, dass wir da vielleicht in Zukunft irgendwann ein bisschen mehr dazu finden können. Ich glaube, das hilft dann auch im Kampf gegen Überwachung, wenn wir sagen können, wenn ihr es, das finden wir falsch, aber die Kinder müssen geschützt werden, besser wäre so. Und damit komme ich jetzt dazu, wie politisch und juristisch mit digitaler Gewalt umgegangen wird. In den letzten Jahren gab es verschiedene Änderungen von Gesetzen, was in der Regel damit zu tun hatte, dass bestimmte Themen Aufmerksamkeit bekamen und Politik darauf reagiert hat. Was es nicht gab, eine sozusagen ganzheitliche Betrachtung des Themas oder Überlegungen, wie eine angemessene juristische Behandlung der vielen ganz unterschiedlichen Facetten geschlechtsspezifischer oder anderer digitaler Gewalt aussehen könnte. Einen kurzen Überblick, was es stattdessen gab. Es gab im Herbst 2020 ein Gesetz zum Thema Upskirting. Das ist das Fotografieren unter den Rock oder oben in den Ausschnitt. Das heißt dann Downblousing, das heißt tatsächlich so. Das ist ein eigenes Gesetz im Strafgesetzbuch jetzt oder ein eigener Paragraph im Strafgesetzbuch. Es gab im April 2021 das Gesetz gegen Hasskriminalität und Rechtsextremismus. Das ist ein Artikelgesetz, das heißt, es wurden verschiedene Gesetze geändert. Anlass war der Mord an Walter Lübcke und die Anschläge von Halle und Hanau 2019, 2020. Da wurden dann verschiedene Teile verändert, unter anderem bei der Strafzumessung wurde neu Antisemitismus berücksichtigt, aber auch die Androhung sexueller Straftaten wurde strafbar. Das war vorher nicht so. Und genau, Melderecht und NetzDG, das sozusagen der Vorgänger des DSA war, wurden auch angepasst. Der Paragraph 238 zu Stalking wurde dann im selben Jahr auch geändert. Da wurden digitale Elemente ergänzt. Und genau beim Paragraph 46, der taucht da oben auf, da geht es darum, um die Höhe der Strafe. Und dabei spielt dann eine Rolle, was das Motiv für eine Tat war. Darum geht es im Paragraph 46. 2021, wie gesagt, wurde Antisemitismus als Motiv ergänzt, was weiter keine Rolle spielte, Hass auf Frauen und andere geschlechtsspezifische Motive. Das war ziemlich unerwartet, denn wenn hier schon angefasst und ergänzt wird, warum dann nicht auch das? Es war ja seit Jahren deutlich, dass Hass im Netz häufig Frauen verachten oder andere geschlechtsspezifische Komponenten hat. Es gab sehr viel Kritik und im Juni 2023 wurde das dann schließlich auch ergänzt. Und dann gibt es natürlich noch die EU-Plattformregulierung, insbesondere eben den Digital Services Act, der Betroffene besser schützen soll. Die Ampelkoalition hatte sich vorgenommen, etwas gegen digitale Gewalt zu tun. Mit einem Gesetz gegen digitale Gewalt werden wir rechtliche Hürden für Betroffene wie Lücken bei Auskunftsrechten abbauen und umfassende Beratungsangebote aufsetzen. Wir schaffen die rechtlichen Rahmenbedingungen für elektronische Verfahren zur Anzeigenerstattung und für private Verfahren und ermöglichen richterlich angeordnete Accountsperren. Das war neu. Bis dahin gab es digitale Gewalt offiziell kaum und viele haben sich gefreut, dass sich da jetzt endlich was tun sollte vor 4 Jahren. Und dann passierte nichts. Es war ziemlich schnell klar, dass das in den Aufgabenbereich des Justizministeriums fiel, nicht des Familienministeriums, wie viele zunächst erwartet hatten. Das Justizministerium hat erstmal 1,5 Jahre gar nichts gemacht. Vor 2 Jahren, im April 2023, gab es dann eine Art Skizze, Eckpunkte zum Gesetz gegen digitale Gewalt. Die Optimistischen unter uns hofften, dass sich da jetzt endlich mal was tut und dass die Probleme irgendwie angegangen werden. Und Marco Buschmann ganz stolz stellte das vor und umriss das so: Wirkungsvoller Rechtsschutz ist ein rechtsstaatliches Gebot. Wer in seinen Rechten verletzt wird, muss sich vor Gericht effektiv dagegen wehren können. Das gilt auch für Rechtsverletzungen im digitalen Raum, bei Beleidigungen, genauso bei Bedrohungen oder Verleumdungen. Genau, was stand da drin? Was war das Ziel dieses Gesetzes? Effektiver Rechtsschutz im digitalen Raum. Also hat dann auch noch da definiert wird, Beispiele hierfür sind Beleidigungen, Bedrohungen oder Verleumdungen. Was da nicht drin steht, den Betroffenen muss geholfen werden, damit fertig zu werden. Oder Beratungsstellen müssen angemessen ausgestattet werden. Oder Polizei und Justiz müssen sensibilisiert werden. Und es hat eben eine sehr, sehr enge Definition von digitaler Gewalt, so wie üblicherweise Hate Speech verstanden wird. Manipulation, Kontrolle, Stalking, heimliche Kameras, Psychoterror über smarte Geräte, spielt alles überhaupt gar keine Rolle in diesem Entwurf. Was war konkret geplant? Es sollte über richterliche Anordnung einfacher werden, AccountinhaberInnen zu identifizieren. Da klingelt es in den Ohren der Chaos-Community. Sie sollen gegebenenfalls in 2 Schritten von den Diensteanbietern erst die IP-Adresse bekommen, dann von IT-Provider die Bestandsdaten. Damit sollen Betroffene dann selber juristisch gegen die Accounts vorgehen können und eine mögliche Folge wäre dann auch die Accountsperre gewesen. Da grüßt das netzpolitische Murmeltier, denn hier begegnen uns ein paar alte Bekannte. Es soll für AccountinhaberInnen leichter werden, die Identität anderer zu erfahren, die sie angreifen. Das war dann unklar, wen das alles betreffen sollte, aber es ging darum, Menschen im Netz zu identifizieren. ITK-Unternehmen sollten mitteilen, welche Bestandsdaten bestimmten IP-Adressen zugeordnet sind. Messenger-Dienste sollen zur Herausgabe von Daten verpflichtet werden. Alles Dinge, die in der Vergangenheit von Sicherheitsbehörden in anderen Zusammenhängen vorgeschlagen und jeweils deutlich kritisiert wurden. Eine neue Idee, die sehr viel Stirnrunzeln hervorgerufen hat, auch Restaurantkritik sei digitale Gewalt. Ne? BMJ, FDP, wie kam das? Also das hat auf jeden Fall wirklich Fragen hervorgerufen. Also da stand sozusagen wörtlich drin, Verletzung des sogenannten Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Das war jetzt überhaupt nicht, was wir dachten, als wir hörten, dass die Ampel ein Gesetz gegen digitale Gewalt machen will. Aber das war jedenfalls, was das BMJ sich darunter vorstellt. Ab wann diese Rechte verletzt sind, völlig unklar. Wenn ich in meiner privaten MieterInnen-Chatgruppe über die Vermieter herziehe, mache ich mich dann strafbar und werde identifiziert. Also es gab dazu eine Anhörung im Digitalausschuss, da war ich dabei. Da wurden diese Fragen dem BMJ gestellt und das BMJ eierte ziemlich rum und wusste nicht so richtig. Es gab sehr viele Stellungnahmen und es gab sehr viele Fragen zu diesen Eckpunkten. Der Entwurf des Gesetzes sollte dann im Herbst 2023, also ein halbes Jahr später, kommen, aber der kam nicht. Das werden jetzt nicht mehr alle präsent haben, aber Ende 23 hat sich die Linksfraktion gespalten und aufgelöst. Und für mich war sozusagen klar, dass ich nicht mehr sehr viel Zeit hatte, zu dem Thema parlamentarisch noch irgendwas machen zu können. Deswegen habe ich Anfang November den Entwurf für eine kleine Anfrage geschrieben, die die Linksfraktion dann eingereicht hat. Die Antwort kam Anfang Dezember und wir haben nochmal gefragt, wie die Bundesregierung digitale Gewalt eigentlich definiert und welches Problem dieses Gesetz denn nun eigentlich lösen soll und ob all diese Dinge hier neben der digitalen Gewalt auf Plattformen oder gegen Restaurants oder so dann auch mit dazugehören. Die Antwort, hatten wir also vorhin schon bei dem Begriff digitale Gewalt, handelt es sich um einen rechtlich bisher nicht definierten Fachbegriff, bla bla bla. Viele der genannten Phänomene werden im politischen Diskurs im Zusammenhang mit digitaler Gewalt genannt. Das hieß übersetzt, es gibt keine Definition, aber es soll ein Gesetz dagegen geben. Und auch wenn das BMJ anerkennt, dass es diese Phänomene gibt, hatte es nicht vor, sich damit irgendwie zu befassen. Vorsichtshalber haben wir dann direkt gefragt, ob das alles sein soll, was gegen digitale Gewalt unternommen wird. Wie gesagt, Auftrag war ein Gesetz gegen digitale Gewalt. Und so hieß dieser Entwurf ja auch. Und die Antwort war, ja, diese Maßnahmen werden als ausreichend erachtet. Also ich muss sagen, ich bin einiges gewöhnt gewesen, so aus der Perspektive der Opposition. Aber das hat mich dann doch ein bisschen überrascht, so als Antwort zu dem Thema. Weitere Schutzlücken sah das BMJ nicht. Auch danach hatten wir gefragt und ist ansonsten der Meinung gewesen, dass es genug Unterstützung für Betroffene gibt. Es sah offenbar auch keinen Bedarf dafür, sich Polizei und Justiz zwingend, dass es da zwingend Weiterbildungen zum Thema digitale Gewalt geben sollte. Oder sonst irgendwie unterstützt werden soll. Es ging einzig und allein um die Identität der Täter. Dieses hier ist so eine Art Schaubild, was das BMJ selber zu seinem Entwurf ins Netz gestellt hat. Und es ist ganz deutlich, worum es geht. Wie erfährt er dessen Identität? Das war das Ziel von diesem Konzept. Der Elefant im Raum, also das unübersehbare Problem. Es handelt sich dabei nicht um ein digitale Gewaltgesetz, sondern vielleicht sowas wie ein Account-Sperrengesetz, aber mehr eben auch nicht. Hier wurden 1 bis 2 konkrete Probleme angegangen, aber weite Teile der digitalen Gewalt wurden komplett ignoriert. Das Justizministerium, das hier ist ein Screenshot von der BMJ-Webseite, hat dann sehr lange gar nichts mehr gemacht. Also jetzt, das war, glaube ich, Dezember 23 ungefähr. Und kürzlich dann, so nach Zusammenbruch der Ampel vor Jahreswende, haben sie dann noch eine Vorform eines Gesetzentwurfs veröffentlicht, aber der ist dann natürlich nicht mehr verabschiedet worden. Mittlerweile hieß das dann auch nicht mehr Gesetz gegen digitale Gewalt, sondern wurde umbenannt zum Gesetz zur Stärkung der privaten Rechtsverfolgung im Internet. Um das also nochmal zusammenzufassen, was das Problem damit ist, das erklärte Ziel ist die Identifizierung von Menschen im Netz und zwar auch, falls die Rechte von Unternehmen verletzt werden, was in keiner bekannten Definition mit digitaler Gewalt gemeint ist. Mission Creep, es besteht die Gefahr, dass diese Anwendung auf ganz andere Delikte ausgeweitet wird, wenn das einmal durchkommt und vor der Identifizierung und der dann möglichen Accountsperre schützt dann nur noch der Richtervorbehalt. Ein anderes Thema, das ist vielleicht einigen schon begegnet, ich halte nicht so viel davon, weil das als einziger sozusagen Rechtsschutz gegen übergriffige Sicherheitsbehörden funktioniert nicht immer so gut. Die neue Koalition scheint sich dem Thema nicht besonders groß beschäftigt zu haben in ihren Koalitionsverhandlungen, denn die haben die Idee offenbar einfach übernommen, ohne sich von der Kritik irgendwie beeindrucken zu lassen. Das hier ist der Koalitionsvertrag, da steht das mehr oder weniger identisch nochmal drin, dass sie dieses Projekt irgendwie so weiterführen wollen. Es gab extrem viele kritische Stellungnahmen von Verbänden. Und selbst die GfMK, die Konferenz der Frauen- und Familienministerinnen der Bundesländer, ein wirklich nicht krawallträchtiges Gremium, hielt das Konzept für eine extrem schlechte Idee. Die Länderministerien fordern seit Jahren mehr Aktivitäten im Bereich digitale Gewalt, aber das ist bisher weitgehend ignoriert worden. Ein Blick in den Bundeshaushalt hilft ein bisschen zu verstehen, warum sich beim Schutz der Betroffenen so relativ wenig tut. Dies ist quasi als Beispiel der Bundeshaushalt 2024 für das BMFSFJ, also das Frauen-Familienministerium, Familie, SeniorInnen, Frauen und Jugend, das heißt jetzt anders, aber da hieß es noch so, sind 13,8 von 477 Milliarden Euro vorgesehen gewesen. Das ist jetzt, ne, das ist 24, das ist noch vor Sonderhaushalten und so weiter, aber das ist dieser kleine blaue Streifen da neben dem, über dem Grünen. Das sind 2,9% des Gesamthaushalts. Aus diesem Etat waren 12,5 Milliarden zwingend vorgesehen für gesetzliche Leistungen für Familien, 90%. Das ist das Rote. Also so Sachen wie Kindergeld und sowas. 498 Millionen für Zivilgesellschaft, Familien, Gleichstellung und Senioren, das alles zusammen. Das ist der orangene Teil da. Und da drin ist dann auch das Thema Gewalt gegen Frauen. Das ist nämlich ein Teil des Themas Gleichstellung. Auch wenn das eine mit dem anderen eigentlich relativ wenig zu tun hat, aber das ist halt Gedöns, das gehört irgendwie alles zusammen. Und da drin dann die sehr, sehr kleinen Posten für Bekämpfung digitaler Gewalt. Es gibt einen Teil vom Hate Speech noch beim BMJ im Haushalt, aber es gibt insgesamt wahnsinnig wenig Geld für dieses Thema, zumindest nicht von der Bundesregierung. Das erklärt vielleicht ein bisschen, warum hier vor allen Dingen immer schnell mehr Strafen gefordert werden, denn die kosten auf den ersten Blick weniger als beispielsweise Prävention. Damit komme ich noch dazu, was auf EU-Ebene geschieht, habe ich vorhin schon angedeutet. Der Wissenschaftliche Dienst des Europäischen Parlaments schätzte 2021, dass die Kosten von digitaler Gewalt, digitaler geschlechtsspezifischer Gewalt in der EU zwischen 49 und 89 Milliarden Euro gelegen haben. Davon betrafen 58% die niedrigere Lebensqualität, das ist der orangene Teil, 8% fehlende Steuereinnahmen, 18% der Produktivitätsverlust. Das also fand ich so ein bisschen irritierend, als ich das gesehen habe. Das wirkt ziemlich zynisch auf mich, das so zu berechnen. Aber das spielt natürlich eine Rolle, wenn sich auf EU-Ebene was bewegen soll. Das muss dann sozusagen belegt werden, was da eigentlich das Problem ist. Neben den Menschenrechtsverletzungen, mit denen wir es da zu tun haben. Und in der Folge wurde dann am 8. März 2022 der Entwurf für eine EU-Richtlinie zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen vorgestellt. Die Richtlinie wurde 2024 verabschiedet und wird nun von den EU-Mitgliedstaaten bis 2027 umgesetzt werden müssen. Die enthält mehrere Abschnitte zur digitalen Gewalt. Sie definiert Cybergewalt. Es geht um bildbasierte Gewalt, digitales Stalking, Online-Mobbing und Hass im Netz werden damit strafbar. Strafbares Online-Material muss auf Anordnung entfernt oder gesperrt werden. Und Polizei und Justiz müssen das nötige Fachwissen und die Ermittlungsinstrumente zur Erhebung digitaler Beweise haben. Es gibt ein eigenes Kapitel zur Prävention, insbesondere auch zu digitaler Gewalt. Das ist definitiv ein großer Schritt vorwärts. Es gibt auch ein paar problematische Teile dabei. Zum Beispiel setzt die Strafbarkeit für bildbasierte Delikte erst ein, wenn die Taten öffentlich werden, aber nicht, wenn beispielsweise heimliche Aufnahmen in einer großen Chat- oder Telegram-Gruppe geteilt oder den Kollegen geschickt werden würden. Die Bundesregierung hat jetzt 2 Jahre Zeit, das umzusetzen. Das ist extrem wenig für einen Gesetzgebungsprozess und ich hoffe, dass es auch dafür noch ein bisschen Aufmerksamkeit gibt, neben den anderen großen Themen, die uns so beschäftigen. Weil sich schon der letzten Legislatur abzeichnete, dass selbst das Wenige, was die Ampel sich vorgenommen hatte, nicht umgesetzt werden würden, haben im Herbst, also letztes Jahr, 61 zivilgesellschaftliche Organisationen und Projekte ihre Forderungen bekannt gegeben. PraktikerInnen aus Frauenhäusern, Beratungsstellen, Dachverbänden und weiteren Frauengewaltschutzorganisationen forderten, endlich wirksame Schritte gegen die digitale Gewalt zu ergreifen. Die wichtigsten dabei sind diese drei: keine neuen Strafgesetze, sondern konkrete Hilfe für Betroffene und die, die sie unterstützen. Das gibt es natürlich noch sehr viel detaillierter. Dazu gehört zum Beispiel etwas, was ich seit Jahren und nicht nur ich schon vorgeschlagen habe, nämlich dass es sowas gibt wie IT-Kompetenzzentren, an die sich die Beratungsstellen und die Frauenhäuser mit der Bitte um IT-Support wenden können. Die Stadt Wien hat sowas, das ist da ans dortige ZERT angegliedert. Und ich halte das für extrem wichtig, denn Frauenhäuser, Beratungsstellen, haben wir eben schon gesehen, sind wahnsinnig unterfinanziert, klar, teilweise auch Ländersache, aber jedenfalls haben die in der Regel viel zu wenig Personal und viel zu wenig Geld. Und wenn die neben der Arbeit, die sie machen müssen, zusätzlich sozusagen sich über all diese technischen Facetten noch up-to-date halten müssen, dann kommen sie zu ihrer eigentlichen Arbeit nicht mehr. Das heißt, da ist dringend Unterstützung notwendig. Die sind für andere Sachen ausgebildet und ich glaube, es wäre sinnvoll, ihnen sowas zur Seite zu stellen. Genau. Natürlich muss darüber hinaus eine ausreichende Finanzierung von Frauenhäusern und Fachberatungsstellen her, damit die diese Arbeit vernünftig machen können. Denn auch sozusagen die technische Beratung muss übersetzt werden, sodass sie den Betroffenen tatsächlich hilft und das Trauma nicht gegebenenfalls noch verstärkt. Das gilt nicht nur für Frauenhäuser, sondern auch für relevante Gewaltberatungsstellen. Das ist jetzt einfach, das sind Grafiken, die die Frauenhauskoordinierung mal erstellt hat und die ich dazu sehr hilfreich finde, was da einfach alles noch nötig ist über Strafgesetze oder eben diese zivilrechtlichen Geschichten des BMJ hinaus. Es ist einfach nötig, spezialisierte Fachkompetenz zu den sich ändernden Besonderheiten anzubieten und aber natürlich auch, dass es ExpertInnen vor Ort gibt, die das dann vernünftig übersetzen können und helfen können mit den Betroffenen gemeinsam. Natürlich ist es notwendig, dass Polizei und Justiz darüber weitergebildet werden. Da kann man viel darüber reden, wann und wie das hilfreich ist, mit Polizei zu tun zu haben, aber natürlich spielen die dann irgendwann eine Rolle und wer das anzeigen möchte, sollte das auch vernünftig tun können. Genau, das ist hier nochmal zu sehen. Und genauso gilt das aber auch für RichterInnen und Staatsanwältinnen, die eben auch, und ich glaube, die sich schon mit juristischer Beschäftigung von Gewalt gegen Frauen oder geschlechtsspezifischer anderer Gewalt beschäftigt haben, die wissen, dass das sehr, sehr schwer ist, solche Verfahren heile zu überstehen, sage ich jetzt mal. Das heißt, da fehlt es auch einfach an Weiterbildung für sensible Behandlung dieser Fälle. Und aber eben auch entsprechende Staatsanwaltschaften und RichterInnen, die sich mit den technischen Aspekten auskennen. Es gibt mittlerweile Staatsanwaltschaften, die spezialisiert sind, aber mir wurde vor ein paar Jahren auch schon mal von einem Cyberstaatsanwalt erklärt, dass er natürlich für das zuständig ist, was üblicherweise unter Cyber verstanden wird, nämlich IT-Sicherheit, aber nicht für digitale Gewalt. Ich würde sagen, Straftaten mit IT-Bezug sind Straftaten mit IT-Bezug, ob das jetzt Menschen, Unternehmen oder Netze betrifft. Aber das ist halt häufig, wird das so nicht gesehen. Vielleicht noch ganz kurz auch, wie kann ich mich selber besser vor digitaler Gewalt schützen? Das ist eine Frage, die häufig gestellt wird. Das finde ich sehr schön, dass die Frauenhauskoordinierung auch solche Sachen so ein bisschen anbietet. Das ist hier, glaube ich, jetzt niemandem besonders neu, wie man sich da zumindest basic-mäßig so ein bisschen schützen kann. Ich wollte es aber trotzdem so ein bisschen vorstellen und auch denen, die dann doch später mal gucken wollen, sagen: Frauenhauskoordinierung, frk.de, da kann man so eine Sachen finden. Und was es auch gibt und wo sich noch sehr viel mehr dazu findet, das ist natürlich die antistalking.hexen.org, das Projekt der Hexen, wo es auch sehr viele Tipps gibt, unter anderem eben auch sozusagen aus der Perspektive der Betroffenen guckend, was ist meine Situation, was ist mein Problem, um dann eine Hilfe anzubieten, wie kann ich mir da helfen oder wo macht es eigentlich Sinn, anzufangen zu forschen. Und dort gibt es dann auch Hinweise, wo weitere Hilfe zu finden ist. Prinzipiell ist es, glaube ich, immer gut, auch so mit sowas nicht alleine zu bleiben, sondern sich eine professionelle emotionale Unterstützung zu suchen bei Gewaltberatungsstellen. Die sind sowohl zu finden auf der Seite der Frauenhauskoordinierung als auch beim Bundesverband für Frauenberatungsstellen, auch lokal sozusagen vor Ort. Und da kann man dann auch danach suchen, wo es welche gibt, die Erfahrungen mit digitaler Gewalt haben. Falls ihr selber so ein Problem habt oder falls euch mal Leute danach fragen, könnt ihr die auf jeden Fall dahin verweisen. Denn wie gesagt, ich würde nicht empfehlen, selbstständig alleine zu versuchen, das Problem zu lösen und auch vielleicht nicht unbedingt direkt alleine zur Polizei zu gehen. Und damit bin ich am Ende und wir haben noch ein bisschen Zeit und vielleicht gibt es ja ein paar Fragen oder Anmerkungen. Vielen Dank.
Ein zweites. Ich hatte nicht gedacht, dass du so schnell fertig bist.
Entschuldigung.
Jetzt habe ich ein zweites Mikrofon und wir können mit der Geschichte loslegen.
Dankeschön. Ist das an?
Sprich nochmal.
Hallo, hallo. Oh. Also, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Ich habe eine Frage und zwar, was sollte Ihrer Meinung nach das Ziel sein, also so etwas wie digitale Gewalt als eigenen Straftatbestand aufzunehmen oder das quasi aufzuteilen, weil also so Dinge wie zum Beispiel Bedrohung, Belästigung, Beleidigung sind ja schon strafbar. Also sollte das alles zusammengefasst ein neuer Straftatbestand werden oder könnte man bei den ganzen Sachen so Zusätze machen wie jetzt so, auch wenn das online stattfindet quasi? Was sind da Ihre Argumente?
Da habe ich keine einfache Antwort drauf. Ich glaube, das lässt sich auch nicht so als Entweder-Oder beantworten. Ich glaube, also was ich ganz schön finde, der Juristinnenbund, also Verband der, von JuristInnen, djb.de, die haben mal zum Thema bildbasierte Gewalt, alleine nur die bildbasierte Gewalt, gesagt, man muss das juristisch ganzheitlicher betrachten, weil überall sozusagen bestimmte Teile davon, die sind im Kunsturhebergesetz und im Persönlichkeitsrecht und wo nicht überall sozusagen, das ist juristisch total schwer, so eine Sachen dann zu fassen. Die haben jetzt auch keinen einen Vorschlag, wo sie sagen, wir wollen ein gesamtes Gesetz oder wir wollen, sondern die sagen, es muss einfach mal sozusagen, das juristische System muss der Digitalisierung angepasst werden sozusagen. Und das betrifft ja nicht nur die digitale Gewalt, sondern auch ganz viele andere Bereiche, wo einfach immer so irgendwas dran geschustert wird und das passt dann aber oft auch nicht so richtig. Ich bin keine Juristin, das heißt, ich kann da kein schlüssiges Konzept für auf den Tisch legen, aber ich glaube, der erste Schritt muss sein, anzuerkennen, dass es das Problem gibt, dass das nicht durch so kleine Pflaster im Strafgesetzbuch gelöst werden kann. Ganz, ganz wichtig, und aber das habe ich jetzt auch mehrfach gesagt, nicht einfach nur durch Ergänzung im Strafgesetzbuch, sondern der Rest muss mitgesehen werden und dann muss geguckt werden, wie kann das juristisch vernünftig eingehegt werden in Häkchen. Ich glaube, das ganze Thema digitale Gewalt lässt sich auf jeden Fall nicht nur also in eins fassen, einfach weil das ist ja ein Sammelbegriff, das ist ja deutlich geworden, der ganz, ganz unterschiedliche Sachen betrifft. Und ich glaube, es macht dann auch nicht so viel Sinn zu sagen, wir machen jetzt das eine Gesetz, wo wir das ganze Problem lösen.
Danke. Vielen Dank. Du hattest ja verschiedene Studien gezeigt. Die eine war während Corona irgendwie 17% digitale Gewalt und bei den Jugendlichen bis 27 waren es dann aber auch schnell bis 60% oder 65%, die davon mitbekommen haben. Es ist jetzt bestimmt Interpretation oder Begrifflichkeit der digitalen Gewaltdefinition, die da zugrunde gelegt wurde. Wo ich mich tatsächlich ein bisschen frage an der Stelle, ob es da vielleicht den Shift gibt. Also klar, die sind stärker auch im Netz unterwegs.
Bei den Jugendlichen?
Den Jugendlichen, ja. Also dass die stärker davon betroffen sind, Mobbing-Erfahrungen haben, frühe Generationen halt in der Schule und jetzt passiert es halt auch digital zusätzlich gemacht. Das wäre so ein Punkt. Und, also vielleicht hast du dazu eine Einschätzung?
Nee, habe ich nicht. Also meine Interpretation davon ist, dass, glaube ich, es sind alles immer so kleine Studien, so relativ kleine Umfragen, die unterschiedliche Gruppen, unterschiedliche Phänomene untersuchen und dann, glaube ich, deswegen zu so ganz nicht so richtig zusammenpassenden Ergebnissen kommen, weil das alles dann auch nicht so richtig vergleichbar ist. Aber ja, auf jeden Fall Jugendliche stärker, das ist, glaube ich, keine Frage. Und sozusagen je jünger die Untersuchung, desto höher die Zahlen.
Ich würde gerne noch fragen, ob du zu Tätern auch Informationen hast. Also zu Tätern insbesondere.
Zu Tätern?
Ja, also Täterprofil oder ob man da auch präventiv vorgehen
überhaupt
könnte.
Nicht.
Okay, danke.
Ja, also erstmal vielen Dank für den tollen Vortrag. Und ich wollte mal fragen, du hast vorhin angesprochen, gerade wenn es um Kinderschutz geht, dass wir natürlich alle super laut sehr schnell schreien, sobald es dann an Maßnahmen gehen soll und dass du gern mehr vorab sehen würdest für den Kinderschutz selber. Hast du vielleicht aus deinem Blick da konkrete Ideen? Geht es dir mehr um Prävention? Klar, Hacker kommen noch selber auf Quatsch, aber was wären denn vielleicht so Sachen, an die du denken kannst, wo sich eigentlich gerade auch hier die versammelten Leute vielleicht ein bisschen mit reingrätschen könnten?
Ein Thema, was, glaube ich, vielen gerade begegnet, ist das Thema Altersverifizierung, was ein total problematisches Thema ist und wo sozusagen aus unserer Community immer kommt, naja, irgendwie, das ist doch Quatsch, die Kinder kommen ja sowieso da irgendwie drumherum, braucht man gar nicht. Und da würde ich sagen, naja, also es gibt schon auch eine Menge Kinder und Jugendliche, die wollen gerne nicht mit solchen Sachen im Netz konfrontiert sein. Die finden das auch manchmal traumatisierend, was ihnen da begegnet, und die wollen eigentlich auch gerne geschützt werden vor Sachen im Netz, die eklig oder gefährlich oder unangenehm sind. Also ne, wenn wir dann gehen zu, weiß ich nicht, Täter, die sich in irgendwelche Schulchats einklicken können und dann da Kinder kennenlernen und erpressen und so. Also gibt es ja wirklich Ekligkeiten ohne Ende. Und da gibt es auch einen Bedarf, der Kinder geschützt zu werden. Und ich fände sinnvoll, nicht immer nur abzuwehren, was da an Maßnahmen kommt, die wir nicht gut finden, sondern darüber nachzudenken, wie kann denn ein Netz aussehen, was für Kinder hilfreich ist. Und das finde ich, da sehe ich einfach noch Lücken. Das ist vielleicht die kurze Antwort dazu. Was Ähnliches zum Beispiel, das geht jetzt noch mal ein bisschen davon weg, aber ein ähnliches Problem, was ich auch sehe, zum Beispiel beim Thema bildbasierte Gewalt, Klammer auf, Thema Uploadfilter, sind wir auch ganz schnell dabei zu sagen, Uploadfilter sind böse, wollen wir nicht haben. Das finde ich auch, aber ich finde auch, Opfer von bildbasierter Gewalt, also heimliche gemachte Nacktaufnahmen oder Deepfakes auf Pornoplattformen, sind ein reales Problem. Und das kann nicht den Betroffenen überlassen bleiben, damit fertig zu werden. Und wie könnte denn oder könnte es möglicherweise eine technische Lösung geben? Wie kann die aussehen, ohne dass irgendjemand sich identifizieren muss im Netz? Weil das wollen wir auch nicht. Aber ich finde, die Betroffenen haben schon auch ein Recht darauf, damit nicht alleine fertig werden zu müssen. Und das sind so Fragen, die stehen im Raum. Und ich finde, da fehlen noch gute Antworten. Danke.
Wir sind auf die Sekunde fertig geworden.
Okay.
Liebe Anne, herzlichen Dank für deinen Vortrag.
Danke.
Ich hoffe, es war für euch lehrreich, hilfreich, es hat euch gefallen. Applaus nochmal für alle.
Vielen Dank.
Wenn, genau, vielleicht, du bist noch ein bisschen länger hier.
Ich bin noch morgen da und dann muss ich wieder nach Hause. Aber genau, ich laufe noch rum und bin auch findbar.